WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Dezember 1992. Der erste Stolperstein wird verlegt.
Hier wohnte Anna Lübcke, Jahrgang 1879, deportiert 1943. Ermordet am 18.10.1943, Auschwitz.
Mein Name ist Peter Schilling vom Verein Spurenfinden. Seit 2004 arbeiten wir zusammen mit Gunter Demnig hier die Verlegung der Stolpersteine in Münster.
Hier wohnte Frank Lübcke, Jahrgang 1921, deportiert 1943, ermordet 1944, Auschwitz.
Ein tiefer Schnitt in die Seele, denn ich habe nie eine Oma gehabt. Ich habe keinen Onkel, Tanten oder andere Verwandte kennengelernt.
Besonders freue ich mich, dass Herr Horst Lübcke heute hier ist, dessen Großmutter mit ihrem Stein schon seit 2010 hier liegt und wo heute an die gesamte Familie erinnert wird. Ich begrüße Gunter Demnig, der seit 2004 Stolpersteine hier in Münster verlegt.
Hut mit breiter Krempe, rotes Halstuch, Weste, Knieschoner.
Jahrgang 47, in West-Berlin geboren. Kunst studiert, erst Malerei, dann Bildhauer geworden.
Die Mission.
Mein Anliegen war wirklich da, wo es angefangen hat, da, wo die Wohnungen waren, dorthin die Namen zurückzubringen.
Der Stein, 10x10 cm, ebenerdig eingelassen, die Oberfläche, eine Messingplatte, die Buchstaben, eingeschlagen.
Ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Titel gekommen bin, aber die schönste Definition hat ein Hauptschüler eigentlich gebracht. Nach einer Verlegung, ein Reporter interviewt ihn und fragt ihn, ja, aber sag mal, das ist doch gefährlich, Stolperstein, da fällt man noch hin. Und der Schüler sagt, nee, nee, man fällt nicht hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.
Die Spur der Steine beginnt in Köln.
Im Prinzip ist der erste Prototyp eigentlich der Stein, der hier vorm Rathaus liegt.
Der Stein trägt die Inschrift eines Deportationsbefehls der Nazis.
Auf Befehl des Reichsführers SS vom 16.12.42 sind Zigeunermischlinge, Romzigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft nach bestimmten Richtlinien auszuwählen und in einer Aktion von wenigen Wochen in ein Konzentrationslager einzuweisen.
Ich hatte ein Foto dieses Himmlerbefehls, die Zigeuner ab nach Auschwitz, wo man sagen kann, das war das Todesurteil.
Über 19.000 Sinti und Roma sterben alleine in Auschwitz.
Dieser Personenkreis wird im Nachstehenden kurz als zigeunerische Personen bezeichnet. Die Einweisung erfolgt ohne Rücksicht auf den Mischlingsgrad, familienweise in das Konzentrationslager Zigeunerlager Auschwitz.
Zitat aus dem Deportationserlass, den Gunter Demnig zum Anlass für den ersten Stein nahm.
Diese Verlegung war etwas illegal, aber anders hätten wir es wahrscheinlich überhaupt nicht durchgesetzt. Und es gab auch etwas Ärger, deswegen aber... Ich glaube, man hat sich nicht getraut, den einfach wieder rauszureißen. Und inzwischen ist er ja Ziel der Stadtrundfahrten.
Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Aus dem Talmud.
In der Kölner Südstadt kommt eine ältere Dame dazu und sagt zu mir, wirklich im Brustton der Überzeugung, aber ist ja gut, was Sie machen, aber hier haben doch niemals Zigeuner gelebt. Ich habe der Frau meine Unterlagen gezeigt. Der Frau ist das Kinn vor Erstaunen runtergefallen, dass ich dachte, das hat die gar nicht gewusst. Das war eigentlich der Auslöser. Die Namen müssen hierhin, zurück, wo die Wohnung war, wo das Zuhause war, wo das Grauen begonnen hat.
Im Waisenhaus lebte Ilga Grünholz, Jahrgang 1939.
Ilga ist erst ein Jahr alt, als Eltern und Geschwister im Mai 1940 aus Köln in das Generalgouvernement deportiert werden. Sie kommt ins Kinderheim nach Sülz. Aus den Akten der früheren Kriminalpolizeileitstelle Köln geht hervor, dass es das Kinderheim selbst war, das die Polizei im Januar 1943 darauf aufmerksam machte, dass bei ihnen ein von den Nazis so bezeichnetes Zigeunerkind lebte.
Deportiert 1943. Auschwitz. Ermordet.
Es ist voll unvorstellbar jetzt in dieser Zeit, aber dass das früher wirklich passiert ist, ist sehr gruselig, weil... Ich glaube, ich wäre auch unter die Kategorie gefallen, die abgeholt werden sollte, und das ist sehr erschreckend. Da wurden ja Leute abgeholt, die halt nicht richtig deutsch sind, oder? oder so ähnlich. Das bin ich halt auch nicht. Und ja, ich darf trotzdem hier bleiben und das ist sehr, sehr beruhigend.
Also ich finde einfach gut, dass es diese Gedenksteine gibt, dass daran erinnert wird.
Und dadurch, dass die überall sind und jeder Mensch denen begegnet, nicht nur die Interessierten, die zu sonstigen Gedächtnisstellen gehen, finde ich das eine sehr schöne Form der Erinnerung und auch so still und leise und nicht aufdringlich und aufgesetzt.
Also wir sind ja wieder in starkem Maße dabei, Menschen, die anders sind, auszugrenzen. Und wir haben schon wieder ein Vokabular, wo ich gedacht habe, mit 20, das wird es nie wieder geben. Wenn ich mir so diesen Gesellschaftstrend angucke, bekomme ich Angst. Ich meine, ich bin ja nun selbst behindert. Also da sind die Schritte naheliegend, auch diese Menschen wieder auszugrenzen.
Mich macht das sehr traurig, weil wenn das nicht passiert wäre, dann wären hier noch voll viele andere Menschen. Aber leider sind sie nicht da.
Ich habe angesichts der Zahlen eigentlich überhaupt nie dran gedacht, das wirklich zu machen. Es war der Pfarrer Kurt Pick von der Antonitergemeinde in Köln, der gesagt hat, Gunther, du wirst niemals die Millionen schaffen, aber man kann klein anfangen.
Juden, Sinti und Roma, Euthanasieopfer, Homosexuelle, politisch Verfolgte, Zeugen Jehovas, Zwangsarbeiter.
Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich dabei, für die Jugendlichen zu arbeiten. Denn das habe ich gemerkt, dass man mit dieser Form anders an die rankommt. Ein Buch aufschlagen, die lesen 6 Millionen Juden allein in Europa. Und wenn sie dann nachhaken, aufpassen, erfahren sie, es waren ja nochmal 6, wenn nicht sogar 8 Millionen Menschen, die aus anderen Gründen ermordet worden sind. Da muss ich selber zugeben, das bleibt eine abstrakte Größe. Für die Schüler erst recht.
1927 übernahm der Sattler Julius Salomon von Karl Levi das Haus am heutigen Schlossplatz 12 und betrieb dort eine Polsterei und ein Möbelgeschäft. Salomon war in Savelling geboren, seine Frau Emma Blondina geboren.
Durch den Krieg in der Ukraine, ja, kriegt man das ja auch so mit. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es früher noch schlimmer war und das auch nur wegen einer Religion, das nimmt auch einen persönlich dann auch mit.
Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich schon so einen leichten Schauer. Die Vorstellung, dass so viele Leute gestorben sind, also so viele unschuldige Leute gestorben sind, nicht nur Juden, sondern auch Schwule, Lesbe und so weiter, da läuft mir schon ein Schauer über den Rücken und da kommen mir schon manchmal die Tränen in die Augen.
Stolperstein, Lebensstein, Grabstein, Todesstein, Gedenkstein, Trostpflaster, Stein des Anstoßes.
Deswegen, weil die Stolpersteine auf dem Boden liegen, auf der Straße, am Gehweg, am Trottoir. Das ist der schmutzigste Ort, den wir im öffentlichen Raum haben. Mein Name ist Aaron Buck. Ich arbeite in der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In unserer Gemeinde ist es herrschende Meinung, dass man, wenn man das Ansinnen hat, das ehrliche Ansinnen, diese Menschen, die ermordet worden sind, zurück ins Bewusstsein der Gesellschaft zu holen, dass wir dann einen anderen Platz finden müssen als zu unseren Füßen im Dreck.
Auf jeden Fall ist es so, dass über die Stolpersteine fortlaufende Diskussionen stattfinden, die eigentlich nie aufhören. Und das ist der Unterschied zu einem anderen Denkmal eben, das da irgendwo steht und eigentlich nicht mehr beachtet wird.
Mein Name ist Peter Hess. Ich leite die Stolperstein-Aktion in Hamburg. Das ist meine hauptehrenamtliche Aufgabe. Ich mache das, weil ich in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen bin und da wurde alles, was an die Juden erinnern sollte, unter den Teppich gekehrt.
Hier wohnte Dr. Siegfried Korach, Jahrgang 1855, ermordet am 1. Juli 1943, Theresienstadt.
Man kann, wenn man vor einem Haus steht und den Stolperstein sieht und den Text liest, sich vorstellen, was da in dem Haus passiert ist damals. Der Deportationsbefehl und dann ab in den Zug und in den Tod.
30 Jahre, 95.000 Steine, 1.800 Städte, 28 Länder.
Etwa 95% habe ich selber verlegt, aber es gibt jetzt immer mehr Initiativen, die eben das auch selber machen können. Denn wenn ich schon 20 Mal in einem Ort war, dann können die vom Bauhof das auch. Und ich muss es selber auch ein bisschen reduzieren, denn 270 Tage im Jahr unterwegs sein, ist zu viel.
Also es ist keine Routine geworden. Ich kann sagen, gut, das einsetzen kann ich zur Not im Dunkeln. Aber es sind immer wieder Geschichten, wo man denkt, das kann eigentlich nicht wahr sein. Naja, ab und zu brauche ich auch noch ein Taschentuch.
Hier wohnte Albert Kaufmann, Jahrgang 1901, deportiert, Theresienstadt.
Wenn Gott mir nicht beisteht, so wird dieses die letzte Nachricht sein, die du von mir erhalten kannst.
Das schrieb der Kölner Albert Kaufmann 1944 an seine Tochter Renate. Kurze Zeit später wurde er nach Theresienstadt deportiert. Weil er wegen einer Gehbehinderung bei einem Strafappell nicht stillstehen konnte, prügelten ihn Aufseher kurz nach seiner Ankunft zu Tode.
Früher habe ich die Planung gemacht, die Steine hergestellt und dann bin ich losgefahren zum Verlegen. Das ist natürlich irgendwann wirklich implodiert. Und dann kam zum Glück Michael Friedrichs Friedländer in Berlin dazu, ein Bildhauerkollege, Metallfachmann, der macht es viel ordentlicher, als ich das je gemacht habe, das Einschlagen.
Alles wird von Hand eingestempelt. Es wird nichts mit einer Maschine gemacht, sonst wäre es irgendwie wie ein Klingelschild und das wollen wir nicht.
Für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass es wirklich Handarbeit ist. Ich habe mal gefragt, warum lasst ihr das nicht in der Fabrik fräsen? Dann sage ich, ja, Auschwitz war Fabrik. Wir wollen wirklich jedem einen individuellen Stein geben.
Und gerade beim Einstempeln, wenn man wirklich jeden Buchstaben, jede Zahl einzeln macht, so ein Schicksal, keins geht an einem vorbei. Im Waisenhaus, 30 Kinder. Das ist so unfasslich. 30 Steine, 30 Kinder. Aber das ist das, was an der Arbeit eben wichtig ist, dass man einfach sowas nicht vergisst, dass sowas nie wieder passiert.
Zu Hause ist alles in Ordnung. Ich bin öfter bei Mama. Dies ist die größte Freude, welche sie hat.
Inzwischen gibt es auch eine Stolperstein-App vom WDR, die das Schicksal hinter jedem einzelnen Stein in NRW erfahrbar macht.
Dann wird Betty Reis deportiert und Ende 1944 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet.
Mini-Hörspiele, Texte und historische Fotos erzählen die Geschichten hinter den Steinen, die Gunter Demnig noch immer verlegt.
Wenn es dann fertig ist und das blank polieren, nochmal verhalten, gucken, stimmt jetzt alles? Und es ist eigentlich so ein Vertiefen in dieses Schicksal. Es ist eben keine Routine, es ist eigentlich immer doch wieder ein Beschäftigen mit diesen einzelnen Schicksalen. Es ist eben jedes Mal ein Mensch.
Es sind Steine gestohlen worden, wir haben sie nachgemacht. Es sind Steine mit Teer beschmiert worden, die sind geputzt worden, da war die Schrift schwarz, war noch besser zu lesen, auch vorgekommen. Aber es ist relativ selten.
Hier wohnte Heinrich Barenberg, Jahrgang 1905.
Alle Anwesenden möchte ich gerne begrüßen, insbesondere die Angehörigen der Familie Barenberg, die stehen dort und dort.
Verhaftet 1936. Angeklagt, Paragraf 175.
Mein Name ist Jürgen Denke, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Verein Rosa Strippe und habe diese Recherchen gemacht hier. Also bei einer Stolpersteinverlegung für einen homosexuellen Mann ist oft das so, Familien haben die Angehörigen vergessen oder sie wussten nichts darüber, das ist in diesem Fall anders.
Ich bin auch einer der Neffen von Heinz Barenberg. Für uns ist das schon wichtig, dass das ein Onkel war, aber das Entscheidende ist ja, dass das jemand war, der wie viele andere auch ein solches Schicksal hatte. Und das ist schon etwas, was mir sehr nahe geht.
Wie es weitergeht, solange es Paten gibt, die diese Patenschaft übernehmen und solange Gunter Demnig die Kraft hat, weitere Stolpersteine zu verlegen, geht diese Aktion weiter.
Irgendwann komme ich mit dem Rollator mit eingebautem Hammer. Nein, also ich habe für alle Fälle, damit es weitergehen kann, ja eine Stiftung ins Leben gerufen. Und es ist so angelegt, dass es praktisch nahtlos weitergehen könnte.
Also wenn ich bedenke, wie groß am Anfang die Ablehnung war und jetzt immer mehr Anfragen kommen, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Es ist wirklich eine Form, die eben sehr bescheiden ist. Und bei den Stolpersteinen ist ja ein Aspekt, war mir auch nicht klar. Wenn du so einen Stein entdeckst und lesen willst, du musst eine Verbeugung machen.
Hier wohnte, hier wohnte, hier wohnte.
Es scheint Routine zu sein, das Schlagen der Namen, die Fahrten, das Verlegen. Für ihn und für uns werden die Stolpersteine immer persönliche Zeichen bleiben. In der Endlosschleife des Erinnerns mit dem Namen und dem Satz, hier lebte oder hier wohnte.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an den ersten Stolperstein, der heute vor 30 Jahren verlegt wurde. Redaktion David Rother. Wollen Sie wissen, wo sich Stolpersteine in Ihrer Nähe befinden und was über die Menschen und ihre Lebensgeschichten bekannt ist? Die Stolpersteine NRW-App hilft dabei. Mehr Infos unter stolpersteine.wdr.de. Im Zeitzeichen morgen geht es um den Chirurgen Gerhard Künscher.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de